Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wie hegemoniale Überlegenheitsansprüche zur Entgrenzung von Gewalt und zum Krieg führen können, das erleben wir aktuell gerade angesichts der Verbrechen der russischen Armee in der Ukraine. Vor diesem Hintergrund stellen sich auch Fragen von politisch-ideologischen Prägungen des Militärs. Am vergangenen Wochenende fand ein Symposium in Potsdam statt, das sich am Beispiel des preußischen Militärs genau damit beschäftigt hat. Auch vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um den Wiederaufbau der Garnisonkirche. Der Geist von Potsdam, preußisches Militär als Tradition und Erbe, war die Veranstaltung überschrieben, die Anselm Weidner für uns besucht hat.
Es ist wieder Krieg in Europa. Eine Zeitenwende, so der Bundeskanzler. Der Lernort Garnisonkirche und die Martin-Niemöller-Stiftung haben zu einer Tagung über deutschen Militarismus eingeladen. Seine Ursprünge, seine Geschichte und seine Überwindung. Agnieszka Pufelska, Historikerin und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Lernorts Garnisonkirche.
Einer der Hauptanlässe ist sicherlich der russisch-ukrainische Krieg. Deutschland rüstet wieder auf. Viele haben ihren zum Teil intellektuell bescheidenen Pazifismus aufgegeben. Aber diese neue Wahrnehmung der Sicherheitspolitik belebt auch die Geister des nationalen deutschen Militarismus. Und für uns war der Anlass, über diesen Militarismus kritisch nachzudenken und nach seiner Tradition zu fragen.
Und Philipp Oswald, Architekt und einer der Begründer des Lernorts Garnisonkirche, erläutert den zweiten Anlass der Tagung.
Die Debatte um den Wiederaufbau der Garnisonkirche, denn sie war eine Militärkirche und sie war das Symbol für die Verbindung von Thron, Altar und Militär.
Es wird eigentlich immer als ziviles kirchliches Projekt präsentiert, als Frage des Stadtbildes. Aber dass diese Kirche historisch eine zentrale militärische Bedeutung hat, das wurde wenig thematisiert und wir fanden es notwendig, dieses Vakuum zu adressieren.
Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, ließ die Kirche erbauen. Die Historikerin und Direktorin des Wissenschaftskollegs Berlin, Barbara Stolberger-Rillinger, forscht seit Jahren über den König.
Als dieser König 1713 die Regierung antrat, hat er bekanntlich den ganzen Hof zusammengestrichen, die sämtlichen Staatsausgaben auf ein Minimum gekürzt und fortan alles zwei großen Zielen untergeordnet, nämlich der Anhäufung eines immensen baren Staatsschatzes und dem Aufbau seiner riesigen, perfekt gedrillten, formidablen, also schreckenerregenden Armee aus schönen großen Männern.
Dieser König kann als Urbild militaristischer Despotie angesehen werden. Bar jedes Interesses an Aufklärung und Humanität unterwarf er die preußische Gesellschaft militärischen Regeln, Disziplin und Untertanengehorsam.
Friedrich Wilhelm I. richtete die gesamte Wirtschaft, den gesamten Machtapparat auf die Bedürfnisse des Militärs aus. Diese Armee war sozusagen eine lebendig gewordene politische Allmachtsfantasie. Diesem Ziel ordnete er alles unter. Er verstieß massiv gegen die von ihm selbst erlassenen Gesetze. Er nahm Konflikte mit fast allen Nachbarfürsten in Kauf. Und vor allem, er ignorierte oder beseitigte alle noch übrigen Formen politischer Partizipation und ersetzte sie durch Gewalt. Und dass sein Herrschaftsstil radikal war, daraus machte er selbst auch überhaupt kein Hehl, sondern bezeichnete sich selbst als Tyrann und seine Regierung als despotisch.
Wie der kirchliche Herr und König, so seine Kirche. Allein mit ihrem 89 Meter hohen Turm wirkt sie einschüchternd wie seine berühmt-berüchtigten langen Kerls.
Als Symbolbau symbolisiert sie die Macht, den weltlichen Herrschaftsanspruch, religiös legitimiert. Und zum Zweiten, eigentlich als Nutzungsprogramm, ist sie der soldatische Erziehungsort. Die Soldaten zu erziehen, zu Gehorsam, zu Pflichterfüllung, Opferbereitschaft, Chorgeist, immer natürlich verbunden auch mit Religiosität.
Die Fassaden dieser Kirche strotzen von Waffen, Kanonen, Gewehren und Rüstungen. In ihrem Vortrag »Preußische Angriffskriege, polnische Teilung« verweist die polnische Historikerin Pufelska auf Folgen bis heute.
Mit der ersten Teilung Polens, zu der Friedrich wesentlich beigetragen hat, wurde Russland der Weg nach Zentraleuropa eröffnet. Russland hatte bis dahin es nicht so weit nach Zentraleuropa vorgedrungen und damals gehörten, also zumindest die heutige Westukraine, noch zu Polen. Und während der ersten Teilung Polens sind zum Teil diese Gebiete Polen verloren gegangen und wurden Teil des russischen Imperiums. Und darauf bezieht sich auch Putin, dass Ukraine als selbstständiger Staat niemals existiert hatte.
Und was immer gehört Rassismus zu militaristischer Herrschaft. Auch das ein Ergebnis dieser Tagung. Hier belegt durch ein Zitat des kriegerischen Sohns des Soldatenkönigs.
Er hat mal den Satz formuliert, alle Staaten in Europa machen Fortschritte in Aufklärung. Nur einen Staat nehme ich raus, Polen. Und indem er auch zu diesem negativen Polenbild beigetragen hat, konnte er automatisch seine expansionistischen Ansprüche auf Polen legitimieren.
Nicht der Staat besaß eine Armee, sondern die Armee besaß einen Staat. Dieses dem französischen Revolutionspolitiker Mirabeau zugeschriebene Zitat weist auf ein Grundelement des Militarismus hin. Die Armee als Staat im Staate. In der Weimarer Republik, einer ohnehin schwachen Demokratie unter dem Druck von Versailles, ist die Armee demokratiefeindlich, monarchistisch, antirepublikanisch gesonnen. Das führte schließlich in die Katastrophe der Nazi-Barbarei und des Zweiten Weltkriegs.
Was nach wie vor hierzulande, in Deutschland, aber auch überhaupt in der westlichen Welt relativ wenig bekannt ist, ist, dass die ersten Kriegsverbrechen auch mit der Ermordung von Zehntausenden von Zivilisten, eben christliche Polen, aber auch Juden, 1939 in Polen stattgefunden haben. Das war die Öffnung des deutschen Militärs hin zu Kriegsverbrechen bis dato unbekannter Form. Was dort in Polen passiert, das ist im Prinzip ein Wendepunkt in der deutschen Kriegsgeschichte, weil dort eben auch schon der Vernichtungskrieg in kleinerer Form stattfindet, der dann nachher bei dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 in Gänze ausbrechen soll.
So der Historiker und Direktor des Wiener Wiesenthal-Zentrums für Holocaust-Studien, Jochen Böhler.
Was deutsche Besatzung und deutscher Überfall in Polen bedeutet hat in unserem Nachbarland, ist nach wie vor bei uns ein eher unbekanntes Terrain. Und das hat natürlich eine direkte Auswirkungen auf die deutsch-polnischen Beziehungen heute, weil das natürlich genau die Steilvorlage ist für eine Regierung, wie sie jetzt zurzeit in Warschau an der Macht ist, auf der nationalistischen Flöte zu spielen und zu sagen, die Deutschen sind sich überhaupt nach wie vor nicht wirklich darüber im Klaren, was sie uns als Land während des Zweiten Weltkrieges und unserer Bevölkerung angetan haben.
1947 lösen die Alliierten Preußen auf, um die Welt vom deutschen Militarismus zu erlösen. Ist die Gefahr seines Wiederauflebens endgültig gebannt? Sven Lange, Oberst und Kommandeur des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften, verweist auf die Bundeswehr als Parlamentsarmee, die fest in den Werten des Grundgesetzes und der Demokratie verankert sei.
Ich habe aber nicht den Eindruck, dass es irgendwann tatsächlich in der Bundeswehr eine Phase gegeben hätte, in der die grundsätzlichen Weichenstellungen, Einführung der Konzeption der inneren Führung, parlamentarische Bindung und Aufsicht, das irgendwann mal in Frage gestellt wäre. Oder es innerhalb der Bundeswehr wirklich ernstzunehmende Tendenzen gegeben hätte, dass diese Armee vom Staat wegrückt und zu einem Staatenstaat wird.
Trotz aller rechtsradikaler Unterwanderungsversuche in der Bundeswehr und trotz Reichsbürger auf die demokratische Grundorientierung könne man sich verlassen. Oberstleutnant John Zimmermann, Leiter des Forschungsbereichs Zeitalter und Weltkriege am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam.
Der Soldat und inzwischen natürlich auch die Soldatin der Bundeswehr sind Staatsbürger. Sie sind Teil des Staatswesens, das sie in Uniform dann auch gegebenenfalls zu verteidigen haben, bis hin zum Einsatz ihres Lebens. Wir, und das spreche ich jetzt bewusst als Soldat so aus, wissen, wofür wir kämpfen. Und das, wofür wir kämpfen, ist die Gesellschaft, in der wir leben. Eine freie Gesellschaft, eine tolerante Gesellschaft, eine Gesellschaft auf der Basis der Werteordnung des Grundgesetzes. Die erleben wir tagtäglich, in der leben wir als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Und die sind wir selbstverständlich dann auch bereit zu verteidigen, wenn das Parlament das so entscheidet.
Eine demokratisch eingehegte Armee kann Soldaten erziehen, die den Krieg verhindern, ihren Beruf überflüssig machen wollen. So der Oberst.
Ich bin der Letzte, der in irgendeinen Krieg ziehen will. Und deshalb bin ich der erste Pazifist. Denn wenn es kriegerische Einsätze gibt, wenn wir zur Landesverteidigung aufgerufen werden, bin above all ich derjenige, zusammen mit meinen Kameradinnen und Kameraden, die in diesen Krieg gehen und unser Leben riskieren müssen. Also habe ich gar kein eigenes Interesse dran am Krieg, sondern ganz genau im Gegenteil, dass wir Lösungen finden, gar keine Kriege führen zu müssen. Und was ich meinen Studierenden, auch meinen Offizierenwärterinnen und Offizierenwärtern immer wieder gepredigt habe, ist, die Feststellung der Tatsache, dass es Krieg gibt, beweist die Abwesenheit von Intelligenz.
Das klingt wie ein Bekenntnis eines Soldaten zum Antimilitarismus. Die Wetterfahne, wenn sie denn samt goldener Sonne, den Initialen FW1 des Soldatenkönigs, Kanonenkugel und einem zur Sonne auffliegenden Adler auf dem wiederaufgebauten Turm der Garnisonkirche errichtet wird, ist als städtebauliche Dominante über der Hauptstadt eines demokratischen Bundeslandes den einen ein Skandalon, den anderen eine Freude über die Vervollständigung des wiederhergestellten barocken Stadtbildes. Sie könnte eine ständige Mahnung sein, nie wieder Militarismus.